Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Tobias Beck. Ja, und wenn du dich fragst, wer du wirklich bist, jenseits von Essen, Funktionieren und Leisten, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Heute spreche ich mit Tobias Beck über ein Thema, das viele Menschen tief in sich spüren, aber oft nicht wirklich greifen können. Den inneren Ruf, der sagt, dass da eigentlich noch mehr im Leben möglich wäre. Wir sprechen darüber, warum wir im Laufe unseres Lebens Masken entwickeln, warum wir Rollen spielen, die vielleicht gar nicht wirklich zu uns gehören und warum Essen, Arbeit oder ständige Ablenkung manchmal zu einem Ersatz werden, wenn wir uns selbst nicht wirklich leben. Ja, und es ist wirklich ein super schönes, inspirierendes, reflektiertes Interview mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast. Und ich freue mich, wenn ich es dir gleich vorspielen darf. Und bevor wir jetzt aber gleich loslegen, möchte ich dich nochmal kurz auf etwas hinweisen, weil am Sonntag, den 12. April um 10 Uhr, findet wieder mein Wunder-Workshop statt. Und du kannst dir jetzt noch kostenlos deinen Platz sichern. Ja, und in meinem 90-minütigen Live-Workshop zeige ich dir, wie du in 5 Schritten dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Ohne Diät, ohne Kalorienzählen, ohne Disziplin. Weil wenn Abnehmen sich bei dir immer wieder nach Kampf anfühlt, dann liegt das wirklich nicht an dir. Es liegt daran, dass dein Unterbewusstsein gelernt hat, Druck und Stress über Essen zu regulieren. Und solange du da nichts veränderst, wird jede Diät langfristig nicht greifen. Und genau das zu verändern, das ist das Ziel von diesem Workshop. Wir arbeiten dort nicht auf der Verstandesebene, sondern wirklich tief mit deinem Inneren. Und der Workshop ist komplett kostenfrei und live und ich gehe am Ende auch immer live auf eure Fragen ein. Und du kannst auch anonym von zu Hause dabei sein und wenn du den Live-Termin nicht schaffst, dann kannst du dich trotzdem gerne anmelden, dann bekommst du nämlich im Anschluss automatisch die Aufzeichnung zugeschickt. Und anmelden kannst du dich kostenfrei über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Oder komm mich auch gerne bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und dort über den Link in der Bio wirst du auch zum Wunderworkshop weitergeleitet. Und ja, es lohnt sich vielleicht sowieso für dich, mal dort vorbeizuschauen, weil auch ich dich auf Instagram täglich versuche zu inspirieren und zu motivieren. Genau, jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Tobias, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ich bin Papa, Bonuspapa, moderner Geschichtenerzähler und ein Suchender, der versucht, die großen Fragen des Lebens irgendwie in dieser Reinkarnation zu verstehen. Ja, das ist das, was ich bin und was ich mache. Ist immer schwer zu beantworten, aber so würde ich es vielleicht in eine kleine Nussschale packen.
Ah, wie schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam und wahrscheinlich auch alle Hörer, die diesen Podcast hören, zumindest das Letzte, was du gesagt hast. Und du bist ja trotzdem aber auch Autor und du hast ein Buch geschrieben. Letztes Jahr ist das erschienen, Rebellion, das ich persönlich mega spannend finde. Ein sehr, sehr schönes Buch. Danke dafür an der Stelle. Und
sehr gerne.
Darin geht es ja nicht um Rebellion im, sag ich mal, klassischen Sinne, sondern also gegen die Gesellschaft oder gegen andere, sondern eher um diese innere Rebellion, die wir, glaube ich, auch alle kennen. Also ich kenne sie zumindest. Und ich erlebe das in meiner Arbeit eben auch ganz oft, dass Menschen eigentlich ja ganz klar spüren, dass das viel mehr in ihnen steckt und als das, was sie gerade eigentlich leben. Und gleichzeitig ist da immer diese große Angst, diesem inneren Ruf wirklich zu folgen. Und da vielleicht auch gleich meine erste Frage: Was glaubst du, wovor fürchten wir uns eigentlich so sehr?
Ich glaube, wir fürchten uns so sehr, in dieses Innere nach Hause zu kommen. Die Rebellion, was ja ein sehr provokativer Titel ist, deshalb ist es wahrscheinlich auch ein Spiegel-Bestseller geworden, sogar Platz 1, haben sehr, sehr viele Menschen gelesen. Wie viele es jetzt davon wirklich in der Tiefe gegriffen haben, was es bedeutet, ist immer die zweite Frage, weil Die Angst, die die Menschen haben, wenn du mich fragst, nach der Arbeit von 25 Jahren mit Menschen, ist, diesem inneren Resonanzkörper Raum zu geben. Also wir alle haben große Ziele und Träume und fühlen uns beeindruckt von anderen, die Leben führen, die wir großartig finden. Also es ist sehr leicht für uns andere auf so ein Podest zu stellen. Wobei ich immer sage, dass energetisch, wenn du andere irgendwo hinstellst, ist dieser Teil eben auch in dir drin, sonst würdest du das nicht tun, wenn Albert Einstein recht hatte mit der Energiefrequenz. Und diesen Raum wirklich das zu geben, was es im Leben braucht, nämlich deine volle Hingabe, was ein großes Wort ist, davor haben viele Menschen Angst. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Lobbyarbeit, also diese innere Lobbyarbeit, ein Lobbyist, der für deinen inneren Resonanzkörper Werbung macht, auch im Außen. Das ist super anstrengend, weil wir von morgens bis abends zugeschüttet werden mit Dingen, wie wir denn sein sollen. Und aus diesen Dingen, wie wir sein sollen, bauen wir uns dann unsere Persönlichkeit auf. Die Frage ist halt immer, sind wir das wirklich? Also vielleicht kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe
Gerne.
einer meiner Gurus, Achtung bei dem Wort, heißt übersetzt ja nichts anderes als Lehrer oder in dem Fall eine Lehrerin, ist eine australische Medicine Woman. Und sie hat mit mir gearbeitet und hat gesagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Die hat mir genau diese Frage gestellt, die du eingangs gestellt hast. Und dann habe ich genau das gesagt, Papa, Bonus, Papa, Unternehmer, dies, das. Und dann hat sie gesagt, und was bist du denn noch? Und dann habe ich gesagt, na, wenn ich ehrlich bin und wir ein Level tiefer gehen in so einem Coaching, ich bin ein Control-Freak, ich bin ein Spaßmacher, ich bin ein Enthusiast, ich bin hoffnungslos optimistisch. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, was ist, wenn das alles nur Schutzprogramme sind? Also du bist es gar nicht wirklich. Dann habe ich gesagt, ja, was bin ich denn? Und dann hat sie was gesagt, und das hat ganz viel mit der Rebellion zu tun. Sie hat gesagt, wir sind alle verletzte Kinder. Und als sie das gesagt hat, habe ich das erste Mal gemerkt, ich kriege plötzlich Tränen in den Augen. Und dann hat sie mir ein Schaubild gezeigt, wo diese ganzen Rollen der äußeren Masken stehen, also was wir so nach außen repräsentieren. Da gibt es ja nicht nur die, die ich gerade genannt habe. Da gibt es zum Beispiel den Akademisierten, wo jedes dritte Wort ein Fremdwort ist. Da gibt es das Opfer, der oder die zu jeder Party kommt und ihre Probleme auf alle anderen wälzt. Es gibt ganz, ganz viele dieser Rollen. Und dann hat sie gesagt, was ist, wenn das nur Scham, Verletzung, Abwehr und ungelöste Konflikte in dir sind? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich das nicht bin? Und dann hat sie was gesagt, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Dann hat sie gesagt, der Sehnsucht deines Herzens folgen. Und das ist die innere Rebellion. Und die Sehnsucht des Herzens ist, in das innere Zuhause zurückzukehren. Also nicht in das äußere Zuhause, das aufgebaute Haus, Auto, das alles, was ich mir kaufen kann, sondern die Rückkehr ins innere Zuhause. Und das hat wahnsinnig viel gemacht. Und vor diesem Schritt ist jetzt eine sehr lange Antwort, haben die meisten Menschen eine panische Angst, weil sie dann nicht mehr wissen, wer sie sind. Und deshalb machen es die wenigsten. Aber und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die erwachen, die anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, die eben über einen kurzen Tinder-Talk oder Instagram-Swipe hinausgehen. Ja, ich glaube, so würde ich es am besten beschreiben.
Und so auf deiner Reise zu diesem inneren Zuhause, was hat dir geholfen, diesen Mut aufzubringen? Und wie, also wenn du das erklären könntest oder so ein bisschen bildlich, wenn du das möchtest, natürlich, so wie
Ja,
sie, also
ja.
sie hat ja gesagt, du sollst deinem Herzen folgen oder deinem, ne, deiner inneren Stimme und deinem Herzen folgen. Also ich glaube ja, am Ende des Tages wollen wir einfach alle, also ne, der Ruf unseres Herzens ist irgendwie Liebe geben, Liebe empfangen, unterm Strich,
Genau.
oder? Das
Ja,
ist,
ja, ja.
wie würdest du das beschreiben für dich?
Da sind wir wieder bei der Lobby. Liebe hat eine ganz schlechte Lobby in der Gesellschaft. Hören wir sehr viel Populismus, Hass, gerade jetzt aktuell, während wir sprechen. Ich kann mich an keine Zeit in meiner Lebzeit erinnern, wo so viel Hass geschürt wurde gegen andere Länder, protektives Vorgehen. Das ist ein Teil der Hass ist ganz, ganz laut und Liebe ist halt leise. Und mein Weg oder der Weg von vielen, die diesen Weg gehen, die sich quasi auf den Weg machen, was ja ganz viele Formen haben kann. Es kann der Jakobsweg sein, das kann die Begegnungen im Kloster sein, das kann sein, ein Breathwork Center in Bali zu besuchen. Die Winkel dahin sind ja mannigfaltig. Meistens, bei den meisten, das muss also nicht bei dir sein oder bei denen, die hier zuhören, bei einigen wird es aber genau den Nagel auf den Knopf treffen, geht es durch Schmerzen. Und bei mir ist der Weg zum offenen Herzen durch Schmerzen gekommen, die ich kaum ertragen konnte. Das heißt, bildlich gesprochen ist ein Teil meines Herzens vor ein paar Jahren gebrochen und damit ist aber auch Licht reingekommen. Also um es praktisch zu machen, es gab eine Zeit, das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, da sind mehrere Ereignisse gleichzeitig auf mein Leben geprallt. So ein Meteoriteneinschlag einzeln, da kann vielleicht jeder mit relaten, können wir noch halten und das Kartenhaus steht, bei den meisten zumindest. Wenn mehrere Meteoriten auf die Lebenslinie gleichzeitig einschlagen, bricht das Kartenhaus zusammen, inklusive der Fassade und der Frage, wer bin ich jetzt eigentlich, wenn ich das Kartenhaus nicht mehr bin? In meinem Fall war es der Tod meines Vaters, der so viel mehr gemacht hat, als ich dachte. Also kognitiv war das für mich klar, dass alte Menschen sterben aber was da alles hintersteckt, was das für mich bedeutet, dieser Bedeutung konnte ich in dem Moment ich konnte das für mich nicht lösen, weil ich plötzlich in eine Rolle in meiner Familie gerutscht bin, auf die ich nicht vorbereitet war. Gleichzeitig ist meine Ehe geschieden worden im selben Jahr. Ich habe einen Shitstorm bekommen. Und meine Firma, so wie sie war, ist zusammengebrochen. Alles gleichzeitig. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, dass ich Gott sei Dank durch das Gespräch mit einem Freund nach Hilfe gefragt habe. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil es so schmerzhaft alles war, dass ich es nicht mehr halten konnte. Und er hat gesagt, du musst an einen Hochfrequenzort gehen, wo du all das rauslässt und wo du dann mit Menschen arbeitest, die dich wieder aufrichten, die dich in dein inneres Zuhause zurückbringen. Und ich war dann in einem Kloster in Thailand. Ist ja du bist da ja sehr verankert in diesem Land, was für mich einer der Kraftorte ohnehin ist. Und ich habe eine gute Freundin in Thailand und sie hat zu mir gesagt, okay, ich kann dich in ein Bergkloster bringen. Das ist 260 Kilometer nördlich von Chiang Rai. Nicht Chiang Mai, sondern Chiang Rai, also an der Grenze dort oben, genau in diesem Triangle. Was ich dir sagen muss, ich kann dich dort nicht wieder abholen. Ich kann dich nur abgeben und dann bist du dort und ich komme halt eben 1 oder 2 Wochen später wieder. Ansonsten gibt es halt keinen Kontakt und dort ist auch nichts. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich brauche ich das. Ich war in diesem Kloster, ich will euch auch nicht damit langweilen. Und ich habe da einfach gelitten und geweint, tagelang am Boden mit den Mönchen. Ich habe in einer Gebetshalle übernachtet, auch ohne Bett, einfach auf dem Boden und habe in dem Sud meines Lebens gelegen. Und es gibt so einen Begriff in allen großen Büchern, das ist so the dark night of the soul, die dunkelste Nacht der Seele. Und dort habe ich geweint, gebrochen, geschrien, habe mich selbst bemitleidet und dann kam ein Mönch mitten in der Nacht, so am dritten Tag, das werde ich nie vergessen, und tritt mir einfach so in die Niere rein, also so richtig doll. Die sind ja auch nicht nett dort. Also schon, aber erst, du musst ja erst durch den Schmerz. Und jetzt kommt dein Lieblingsakzent und ich werde es nie vergessen. Er sagt, Are you finished? Ich bin ihm wahrscheinlich so auf den Sender gegangen durch mein Geheul und mein Geflennen und ich gucke ihn so an und sage, No, I'm not finished. I don't know where it's coming from. I'm crying. My father died. Und er so, what else? What else? Ich so, ja, meine Ehe ist geschieden, mein Business ist, what else? What else? Und dann habe ich das alles gesagt. Und dann meint er so, and now what? Und ich schaue ihn so an, ja, now nothing. What? Und dann hat er was gesagt, es war mitten in der Nacht, es gab kaum Licht, also nur, es gab keine Lichtquelle, nur der Mond. Und dann hat er gesagt, was ist dahinter? Was ist hinter dieser Tür? Und dann habe ich mich vor ihn gekniet und habe ihm gesagt, was ich in dem Moment gesehen habe, was hinter dieser Tür ist. Und dann hat er gesagt, das ist alles Bullshit, das ist alles kognitiv, das ist alles Kopf, das ist alles nicht deine Rebellion in meiner Sprache, das ist alles nicht dein Herz. Was ist wirklich hinter der Tür? Und in dem Moment ist halt was aufgeplatzt in mir, was bis heute da ist. Und das ist Konzept, das heißt Karmic Management. Und das lautet, wie kann ich mehr geben? Also wie kann ich mehr von meiner Essenz an andere weitergeben, weil ich weiß, dass das eben viel, dass das eben glücklich macht. Wobei der Grundsatz im Buddhismus ist ja gar nicht Glück, aber so ist zum Beispiel die Rebellion entstanden dadurch, also dieses innere Aufbäumen. Und das hat für mich ganz, ganz viel verändert, hat meine Arbeit mit Menschen verändert. Ich bin fürsorglicher geworden, sensibler geworden, habe auch harte Liebe manchmal in meinen Seminaren. Was hat der Mönch mit mir auch gemacht? Aber danach eben sehr, sehr weich und mit dem Herzen eben in Resonanz zu gehen. Und das gebe ich jetzt an andere weiter. Also nicht höher, schneller, weiter. Wie kannst du Millionär werden? Kann ich dir auch beibringen. Ist eines der einfachsten Dinge überhaupt. Klingt sehr pragmatisch, klingt vielleicht für den einen oder anderen arrogant, aber das ist nicht schwer. Das sind nämlich Muster, die zu folgen sind. Schwer war es, mein scheiß Herz zu öffnen und diese Filter wegzunehmen und diese Erwartungen von Eltern, Geschwistern, Arbeitgeber, all das aufzumachen. Das war schwer.
Ja, stimme ich dir 100% zu. Und ja, leider ist es ja oft so, dass wir halt erst dieses Hit Rock Bottom so erreichen müssen, um überhaupt, um überhaupt diesen Weg irgendwo einzuschlagen. Aber es ist ja eben ganz vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie ganz viele Masken tragen. Und wahrscheinlich auch du wirst heute wahrscheinlich noch die ein oder andere tragen und auch ich und Menschen, die sich viel mit sich
Total.
beschäftigen. Ne? Also es wird ja, also so ganz im Kern, da werden wir wahrscheinlich alle nicht hinkommen, aber sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und ich finde es immer so schade, dass es halt immer erst irgendwie passiert, wenn, oder bei den meisten Menschen eben so ist, wenn der Leidensdruck halt extrem hoch ist. Auf der anderen Seite hilft mir das zum Beispiel. Ich kann dann nämlich gerade sehr mit dir mitfühlen oder mit dieser Situation, ne? Weil meistens ist es ja auch so, dass dann viel auf einmal kommt, ne? Dass dann einmal so das Kartenhaus so ein bisschen ins Wanken gerät und dann auf einmal zup, zup, zup und dann ist erstmal richtig viel los. Und mir hilft dann aber auch immer dieser Gedanke, also das ist was, was mich so in Zeiten, wo irgendwie eben, du hast vorhin gesagt, du bist ein Kontrollfreak, der bin ich auf jeden Fall auch. Und das ist ja so das Schlimmste für einen Kontrollfreak, wenn das Kartenhaus zusammenbricht und wenn man nichts mehr unter Kontrolle hat in dem Moment. Und ich bin auf der einen Seite total der Kontrollfreak, aber auf der anderen Seite habe ich auch so in mir so ein Urvertrauen ins Leben und in mich, ist ganz komisch. Also so ich habe gerne die Zügel in der Hand, sage ich mal so, aber auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwie alles so am Zusammenbrechen ist, dann hilft mir immer dieser Gedanke, dass es ja auch einen Grund hat, warum das jetzt gerade, und dass es da wieder ganz viel zu lernen gibt und dass eben hinter dieser Tür jetzt, ne, das ist halt mein Prozess gerade und da muss ich gerade durch in dem Sinne, weil dahinter was Besseres noch auf mich wartet, so halte ich mich sozusagen immer am Leben in solchen Situationen mit diesem Vertrauen, dass das nicht gegen mich geschieht, sondern ja, dass es da was zu entdecken gibt sozusagen.
Am Ende ist es halt dieses Surrendern, also sich dem dann eben auch hinzugeben. Für mich kann ich sagen, es hat mich nicht zu einem besseren Unternehmer gemacht, es hat mich zu einem besseren Vater gemacht für meine Kinder. Ich lege das Handy zur Seite, wenn wir zusammen sind, und ich konzentriere mich auf sie. Es hat mich auch nicht immer, ich bin nicht hier der perfekte Mensch, um Gottes Willen. Ich habe so viele Fehler, Macken und Narben. Es hat mich auf jeden Fall zu einem besseren Partner gemacht in meiner Beziehung nach meiner Ehe, weil ich diesen Schmerz nicht möchte. Und ich weiß, ich kann nur mit jemandem zusammen sein, wenn ich mein Herz öffne und mich auf einer Herzebene auch mit einem anderen Menschen einlasse. Und es hat mich zu jemandem gemacht, der bereit war oder ist, sich mit dem Großen, also mit dem Divine, Gott, wie auch immer du das bezeichnest, demütigst verbinden zu lassen, anstatt abzulehnen, dass es das gibt und dass ich als kleiner Mensch irgendwie was in der Hand hätte. Und das hilft mir in der täglichen Arbeit, und es hilft mir vor allem aber dabei, in einer Version zu bleiben, weil der Schmerz eben so groß war, dass das nicht sofort wieder in ein altes Muster zurückkippt, weil wir Menschen ja wie von Gummibändern so gezogen sind. Gummibänder, Eltern, Kindheit, whatever it is. Und da habe ich ein paar eben durchschneiden müssen. Und diese Sehnsucht des Herzens, mit der wir angefangen haben in unserem Gespräch, die hört ja nicht auf. Also die Sehnsucht, nach Hause zu kommen, in das innere Zuhause zu kommen, wo ich sprechen darf, wie ich mag, mit mir. Aber die große Sehnsucht bleibt natürlich die, nach Hause zu kommen, also zurückzukehren. Und davor habe ich jetzt auch weniger Angst. Und auch dafür bin ich dankbar.
Ja, voll schön. Und du sprichst ja in deinem Buch auch von diesen Schutzstrategien eben, die ja schon, ne, also wie dein Guru, wie du sie genannt hast, auch schon gesagt hast, ne, das sind alles Masken. Und das ist uns ja eben oft gar nicht bewusst, aber dadurch, dass wir Masken tragen, ist es ja auch oft so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ist ja so eine, weil wir spüren ja irgendwie, dass, also wir wissen es vielleicht nicht bewusst, dass das Masken sind, aber wir spüren ja irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Und da ist
Ja,
es
ja, ja.
meiner Erfahrung nach eben auch so, dass dann viele Menschen eben auch anfangen zu kompensieren. Ne?
Ja.
Also dieses Gefühl, was man vielleicht gar nicht benennen kann, dass irgendwas nicht stimmt, mit Mittelchen der Wahl. War das bei dir auch so? Oder mit was war deine Kompensationsstrategie früher?
Ich glaube, das war eine Mischung aus exzessiver Arbeit, also eine Flucht in ein gesehen werden wollen, weil ich in meiner Kindheit nichts gefunden hatte, in dem ich irgendwie gut bin. Also ich beneide Kinder und Jugendliche, die relativ zügig irgendwie finden, worin sind sie denn jetzt gut? Da, bei dem einen ist es Mathe, bei dem anderen ist Chemie, Kunst, was auch immer, Gartenwirtschaft. Bei mir war es halt gar nichts und ich war halt in nichts gut. Vor allem war ich in den Dingen schlecht, wo du als junger Mann Credit für bekommst. Also Sport, Handwerken, das waren alles Dinge, die kann ich halt gar nicht und war dementsprechend auch, ja, nicht in der Schule. Einfach bin ich, entweder ich war super schlecht oder ich bin irgendwie durchgeflutscht. Ich erinnere mich an meinen Werkenlehrer, der hat gesagt, Tobi, wenn du was anfasst, das ist so, als würden zwei loslassen. Das sind so Sätze, die vergesse ich natürlich nicht. Und das habe ich kompensiert durch andauerndes Abhauen, Reisen, durch in meiner Jugend viel Party. Ich habe ja 23 Jahre da noch bei Lufthansa gearbeitet. Das war ja eine Einladung für Reisen und Party und feiern und trinken und alles exzessiv. Jetzt kann man sagen, das Leben soll man auch auskosten. Ja, sehe ich auch so, das ist auch okay. Nur alles, was halt krankhaft ist, im Sinne von, was einfach nur kompensiert, das kann übrigens auch Sport sein, das kann Lesen bis zum Umfallen sein, das kann das 400. Buch schreiben sein, immer in der Sorge, werde ich hier noch irgendwie gebraucht und wahrgenommen. Und mal, da hatte ich einige dieser Strategien, die mir aufgefallen sind. Und deshalb verstehe ich aber auch Menschen, die sie haben, weil das stillt halt für eine gewisse Zeit, das Urgefühl nach Verbindung. Wir fühlen uns dann, wenn wir rennen, essen, trinken, uns betäuben, Sex, all das hat einen kurzfristigen Peak. Das Problem dabei ist, das habe ich im Studium schon gelernt, aber eben nicht selbst verstanden, ist, wenn du auf diesem Peak bist, brauchst du halt immer mehr, um auf diesen Berg des Peaks wiederzukommen. Du bist ja selber Heilpraktikerin für Psychotherapie. Dieses andauernde Dopamin, das andauernde Ausschütten von Hormonen, macht die Hormone ja nicht weg im Körper, aber es braucht mehr, um dasselbe Ergebnis zu bekommen. Und das zu realisieren im Kopf ist das eine, das versteht jeder, das weiß jeder. Aber dieses Muster zu unterbrechen und durch was zu ersetzen, wie zum Beispiel Meditation, was ja die Hölle ist, wenn du dopaminabhängig bist, da passiert ja gar nichts. Das ist ja, das passiert, du denkst, du bist erleuchtet nach 4 Tagen. Nee, null. Das ist ja ein Resetten deines Spiegels. Und da eben mal hinzuschauen oder auch aufzuschreiben, welche Strategien sind das bei mir? Und das ist so mein Geheimtipp, auch im Buch und in meiner Arbeit, dem Raum zu geben durch Kommunikation nach außen. Da gibt es drei Elemente, die sehr, sehr gut funktionieren. Bitte korrigiere mich auch in deiner Fachwelt, wenn ich was Falsches sage. Wir brauchen oft als Menschen mehrere Einflussfaktoren, die auf eine Sache gleichzeitig wirken, um eine Veränderung zu schaffen. Sonst wäre jeder Mensch glücklich, frei, wird in einer tollen Beziehung wohnen, weil das Leben, das kann ich alles im Internet nachlesen oder ChatGPT fragen, wie das geht. Aber die meisten tun es eben nicht. Weil der Einfluss auf diesen Punkt, der gleichzeitig passiert, eben nicht da ist. Was meine ich damit? Möchte ich zum Beispiel, oder ich erkläre es ein bisschen anders, die Natur ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also der Baum, der mal umfällt, der wird durch Erdschichten gepresst und dann wird er Kohle und dann wird er Diamanten. Aber an einem Baum, ein Diamant, aber an einem Baum hängen ja keine Diamanten dran. Was meine ich damit? Du musst dir die Möglichkeit der Veränderung eben geben durch zum Beispiel sozialen Druck, funktioniert super, indem ich zum Beispiel meinen Freunden und Bekannten sage, hilf mir dabei, da auszusteigen. Erinnere mich daran, dass ich zu viel esse, trinke, feiere, ein Date nach dem anderen mit nach Hause schleppe. Sozialer Druck in der sozialen Norm ist ein Punkt. Das zweite ist dann die Gewahrwerdung. Also Gewahrwerdung bedeutet zu realisieren, ich habe hier ein Thema und mein Steckenpferd da drin ist die Kommunikation und zwar radikal ehrlich mit dir selbst, nach innen und außen. Ich nenne das As-Ising. As-Ising bedeutet, du sugarcoatest nicht, also du machst es nicht, dass sich das schön anhört, sondern du sagst das, wie das ist. Ich gebe mal ein Essensbeispiel. Ich hatte eine junge Dame im Coaching vor ein paar Jahren, die hat es mittlerweile sehr bekannt, ich will ihren Namen jetzt hier nicht sagen, weil es nicht zur Sache tut, die hat eine bulimische Vergangenheit. Und sie hat dann auf ihrem Blog erzählt, dass sie sich den Finger in den Hals gesteckt hat und sich übergeben hat, um dann den Geruch im Badezimmer mit dem Parfum des Vaters zu überdecken. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich mit ihr gearbeitet habe und sie hat damals ein paar Leute auch damit erreicht. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich dich was fragen? Sie sagt, ja. Ich sage, war das wirklich so? Also du hast dich übergeben und dann hast du das Parfum genommen. Sagt sie, klar, sonst würde ich es ja nicht erzählen. Ich sage, ist das Wort übergeben das Erste, was dir in den Kopf kommt? Sagt sie, nee. Ich sage, was ist es denn? Sagt sie, gekotzt. Ich sage, und was ist hinter diesem Wort noch? Sagt sie, gewürgt, von mir selber geekelt, Hochgalle, hochgekotzt. Und dann kamen plötzlich die filterlosen Worte raus. Und jetzt kommt der magische Punkt in der Geschichte. Dann habe ich gesagt, warum hast du das Parfum des Vaters reingesprüht? War das wirklich, weil du dachtest, das übertüncht das? Und sie sagt, nein. Ich sage, was war's? Sie sagt, ich habe gedacht, er liebt mich nicht mehr. Und plötzlich waren wir am Kern. Und als sie das nach außen erzählt hat, dieselbe Geschichte in einem anderen Tonus, nämlich mit echten Wörtern aus ihrer Innenwelt. Julia, es haben ihr Tausende gefolgt bis heute. Weil das ist die wahre Geschichte. Und das ist eine Message, die ich an Menschen gebe, wenn in dir etwas lodert, pechert, nicht schönreden, nicht kleinhalten, nicht überdeckeln, aus dem Inneren zu Hause sprechen, bedeutet es so zu sagen, wie es eben ist. Schonungslos und ehrlich. Erstens zu dir, und eben auch zu anderen Menschen. Hinter diesen Geschichten steckt oft etwas, dass du das erlebst, das ja nicht nur für dich, sondern kannst jetzt anderen damit helfen und Hoffnung geben. Das heißt, es ist nicht vertane Lebenszeit, warum ist mir das passiert, sondern ein Geschenk dahinter ist, dass irgendjemand bei Social Media, den du nicht mal kennst, deine Geschichte hört und keine Dummheiten macht. Und das ist übrigens ein Teil vom Karmic Management.
Ja. Das, okay, wir waren, wie du hast gesagt, drei Einflussfaktoren. Was ist noch?
Genau, das eine ist der soziale Druck. Das zweite ist die Ehrlichkeit dahinter. Das, im Idealfall sind es übrigens fünf, also viele Einflussfaktoren wie möglich. Dann die Kommunikation nach außen. Und der letzte Einflussfaktor, das ist ein wenig spiritueller, wenn ich das sagen darf. Das ist eben das zur Verfügung stellen deines Seins an andere. Wenn ich darf, muss ich wieder eine mini kleine Geschichte dazu erzählen,
ja,
sonst ist es nicht greifbar.
Zum Glück ein Podcast.
Wiederum in diesem Kloster, als ich da weggefahren bin, da gab es Mönche und es gab Nonnen. Und da war eine Nonne, die sitzen immer versetzt. Die sitzen nicht neben den Mönchen, die sitzen versetzt. Und diese Nonne hat mich die ganze Zeit beobachtet in dem Kloster und hat dann an dem Tag, als ich gefahren bin, gegen eine Klosterregel verstoßen. Sie hat nämlich mit mir geredet. Das darf man im Kloster nicht. A, es ist ein Schweigekloster, also zwischendurch redet man schon, aber nur auf Ansprache eines Mönchs. Und sie hat mich so zur Seite genommen. Es war eine ganz ma es gibt so Leute, die haben so magische, tiefe Augen. Und sie hat dann mich angeguckt und hat gesagt, ob ich was mit nach Deutschland nehmen möchte. In diesem magischen Akzent, den wir beide lieben. Also auch wieder auf Thai. Ich will es jetzt nicht
Mach
nochmal
mal,
nachmachen.
doch.
You want gifts? Take Germany, you give. Ich habe erst gedacht, was für ein Gift. Sie meint natürlich ein Gift, weil sie das Tee nicht sagen können. Aber damit habe ich jetzt die schöne Emotionalität der Geschichte kaputt gemacht. Nee, alles gut. You want gift? Ich sage, was?
Entschuldigung.
Okay, gift. Und dann hat sie, jetzt sage ich das übersetzt, sie hat gesagt, du gehörst nicht dir, sondern du gehörst dem Universum, the divine. Und wenn du lernst, dich und deine Geschichte anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, das ist dem Universum gefällig. Also damit dienst du dem Kollektiv. Wir machen das hier durch Meditation und Anheben der Schwingung auf der Welt in einem Kloster. Mach du das bitte durch Geschichten. Und ich werde das einfach nicht vergessen. Also dieser Einflussfaktor, dass nachdem du realisiert hast, okay, da ist was, was auch immer das bei dir ist, dir dessen gewahr zu sein, das auszusprechen in radikaler Ehrlichkeit und dich dann anderen zur Verfügung zu stellen, finde ich ein wunderschönes Symbol, was auch mit der Natur übrigens im Einklang ist. Die Blätter machen, die Bäume machen sich hier in unserem westlichen Kreis im Winter einmal nackt, um dann wieder neu auszusprießen, größer. Und das ist ein immerwährender Kreislauf, wenn du mich fragst, den viele Menschen betäuben durch was auch immer. Die Beispiele, die wir gerade gesagt haben: Essen, Trinken, schnelles Instagram, eine Serie nach der anderen, dann fällt das eben weg. Und dann kommt das meistens 20, 30, 40 Jahre später. Ich war viele Jahre im Re nicht viele Jahre ist gelogen. Ich war ein Jahr im Rettungsdienst bei der Feuerwehr und da liegen die Leute dann halt bereuend in einem RTW und da redet niemand über das Auto und da reden Leute über, oh Gott, ich hätte diesen Anruf tun müssen. Ich hätte mich entschuldigen müssen. Ich hätte Haltung bewahren müssen. Und das passiert in der Natur ganz von alleine, wenn du dich dem hingibst.
Ja. Ja, ich habe gerade auch gedacht, ich bilde ja auch aus, auch Menschen nach meiner Methode zu coachen, um emotionales Essen auszulösen. Ich habe gerade, als du erzählt hast, auch gedacht, das ist ja nicht auch sowas, wenn man selber, weil die meisten haben selber ein Thema mit emotionalem Essen, haben meine Kurse gemacht oder haben auch ganz viel eben Therapie und viel Erfahrung gesammelt auf diesem Weg und geben das dann auch wieder an andere weiter. Also ne, das, was wir selber ja auch erfahren und für uns Lösungen finden, das dann auch zu teilen, das ist ja total das Geschenk. Und viele haben da ja auch wirklich dann auch ein, ne, das ist ja irgendwie auch ein menschliches Bedürfnis, weil viele die
Total.
Besserung erleben selbst und sich selbst vielleicht jahrelang als, ja, bei mir fällt oft das Wort, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ne? Das ist so, das denken ganz, ganz, ganz viele Menschen gerade mit der Thematik, mit dem Essen oder dem Gewicht. Und wenn man dann irgendwo merkt, hey, ich bin gar nicht ein hoffnungsloser Fall und ne, es ist möglich, irgendwie ja, ein normales Essverhalten zu entwickeln und es ist möglich, dass nicht mehr sich alles im Leben nur um dieses Thema dreht, dann, dass sich da auch ganz automatisch ganz oft der Wunsch entwickelt, das eben dann auch an andere Menschen weiterzugeben. Also das scheint ja was in uns zu sein,
Nee,
das ganz
nicht bei
natürlich.
allen. Es gibt etwas, das nennt sich Sendungsbewusstsein. Und das ist so ein bisschen wie ein Lichtschalter. Der ist entweder an oder aus. Der geht nicht ein bisschen an oder aus. Also da gibt es kein flackerndes Licht. Sendungsbewusstsein ist der innere Vulkan, der dir befiehlt, das jetzt an andere weiterzugeben, koste es, was es wolle, weil du das gefunden hast und dir das geholfen hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich arbeite jetzt mit Julia. Ich hab für mich eine Lösung gefunden, zum Beispiel mit dem Essthema umzugehen. Der eine nimmt das nur für sich und der andere entwickelt da drin dieses Sendungsbewusstsein, kriegt also quasi eine kleine Antenne auf den Kopf und fühlt sich verantwortlich, da steckt das Wort Wort drin, also durch Wort und Tun, also tun, an andere das weiterzugeben. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, damit sie nicht genauso leiden müssen wie sie. Und ja, das genau. ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil das hat eben nicht jeder. Und das ist auch in Ordnung so. Sonst gäbe es ja eine Million Online-Kurse und Millionen Trainings und Coaches, sondern es gibt Menschen, die haben das und es gibt Menschen, die haben das nicht. Wenn du es hast, dann ist es wichtig zu lernen, wie das geht, weil auch da Buddhismus Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Nicht hinzugucken ist in der buddhistischen Lehre übrigens in Ordnung. Deshalb gibt es in diesen asiatischen Ländern wahnsinnig viel Theater, Müll, Korruption. Da wird bei einigen nicht hingeguckt. Schaust du aber hin, musst du eben handeln. Und das ist so ein ganz, ganz spannender Punkt, wenn du das jetzt hier hörst und du hast etwas erfahren, dann, was dir geholfen hat, ich will das Wort Heilung ausklammern, weil das ja immer, darfst du ja auch in Deutschland gar nicht nennen, es hat dir geholfen, etwas zu verändern. Und dann gibt es für einige eine innere Verpflichtung, das nun an andere weiterzugeben. Und das finde ich übrigens wunderschön.
Mega, aber auch da mache ich dann eben ganz oft die Erfahrung, ne, viele überlegen ja ewig und haben Angst eben auch, ne, sie spüren so diesen Ruf, dass jetzt, ne, dieses Sendungsbewusstsein, so wie du es nennst, aber ich bin mir ganz sicher, dass nicht alle, die das spüren, das dann auch tatsächlich machen. Und das,
ja, denen fehlt natürlich dann das fachliche Wie. Also viele haben ja Angst, diese Geschichte mit dem Sendungsbewusstsein, mit der Maskenlosigkeit in so eine Kamera bei Instagram zum Beispiel reinzureden, weil sie dann denken, oh Gott, was denken jetzt meine Nachbarn, der Tante Hilde und irgendjemand, was denkt jemand? Und dazu kann ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, du machst das ja gar nicht für die Tante Hilde und für die Nachbarin und für die Familie, sondern du machst das auch übrigens auch nicht für dich, sondern du machst das eben für diejenigen, die jetzt gerade Trouble haben. Das heißt, dass dein Lebensfallschirm ist nicht mehr Rettung, ich will hier fliegen, sondern ihr dürft euch an mir nähren. Ist vielleicht jetzt, ich muss ein bisschen auch da noch einmal ausholen. Ein Apfelbaum isst keine Äpfel. Ein Pflaumenbaum isst keine Pflaumen. In der Natur ernährt sich das, was uns nährt, durch Mikronährstoffe aus dem Boden, also aus deiner Wurzel, aus deiner Geschichte. Wenn du das für dich greifen kannst, dass der Apfel deines Lebens dir gar nicht gehört, sondern eben anderen zur Verfügung gestellt werden muss, weil es in der Natur eben auch so ist, dann merkst du irgendwann, dass die Meinung von Tante Hilde überhaupt nicht wichtig ist. Mir helfen da total so plakative Dinge auch. Ich habe mit meinem Sohn früher immer Pumuckl geguckt und irgendwann habe ich dann bei YouTube gesehen, dass der Pumuckl eine Menge Hater hat. Also Pumuckl, ne? Wir reden hier von Kobold. Der hat irgendwie 5.900 Mal den Daumen runter und da gibt es Leute, die schreiben Litaneien über Hate Speech gegen Pumuckl. Warum erzähle ich das? Weil es irrelevant ist, was jemand zu deinem Apfel sagt. Du hast halt den Apfel am Baum. Da könnte ich direkt wieder aufregen. Weil der Apfel ist ja weder deiner, noch ist es uns auch noch egal, was andere Vögel über deinen Apfel sagen, weil einer wird ihn halt nehmen. Und was es dafür braucht, wenn ich das noch sagen darf, Julia, sind Wurzeln, gefestigte Lebenswurzeln. Ein Baum, jetzt bin ich schon wieder beim Baum, hat Wurzeln, die meisten wissen das gar nicht. Das hat mir mal jemand erzählt, das ist so unglaublich. Wenn wir Bäume sehen, sehen wir nur den oberen Teil, der Richtung Himmel wächst. Jeder Baum auf der Welt ist in der Erde genauso tief wie nach oben. Sonst könnte er nicht, das nennt man gravitropisches Wachstum. Also es geht in zwei Richtungen. Es ist irre. Natürlich es ist nicht so groß, es ist viel kleiner, es ist eine Miniaturversion davon, aber genauso tief. Es ist genau gleich. Und der muss sich durch diese Erdschichten pressen und da stinkt's und da ist es widerlich. Das ist die Arbeit, die Menschen nicht sehen, damit dein Lebensbaum da ist. Mit anderen Worten, was für ein Geschenk, dass du da jetzt durchgegangen bist und gib doch bitte deine Äpfel an andere und lerne in dieser Welt, wie das eben geht. Und du wirst zum glücklichsten Menschen der Welt, weil du nicht mehr deine eigenen Äpfel isst, sondern sie an andere gibt. Und das ist eines der einfachsten Philosophien der Menschheit. Niemand freut sich so sehr über ein bekommenes Geschenk, wie wir uns freuen, wenn wir jemand anderem ein Geschenk machen. Und wenn wir diese Prinzipien verstehen, werden Menschen happy, wenn das dein Ziel ist oder erfüllt oder du kommst eben zu deinem inneren Zuhause.
Ja, erfüllt und zufrieden einfach, ne? Es ist ja, und also ich finde, für mich ist glücklich eigentlich immer gleich mit zufrieden, weil
Ja.
ne, also so die einfach, ja, dass man einfach ein zufriedenes Leben führt, weil man ja weiß, für was man aufsteht und weil sich's halt einfach richtig anfühlt, ne? Das ist ja dann wieder so dieser Punkt, dann auf einmal
Total, total. Die
fühlt sich
meisten wissen nur gar nicht, was ist jetzt richtig. Und
ja.
richtig ist halt immer das, da kann ich vielleicht einen Tipp geben, der bei ganz vielen oft in meiner Arbeit etwas in Licht setzt. Wir alle klettern so einen Lebensberg hoch. Also jeder von uns, von Geburt bis Tod. Und da gibt es Menschen, und das überhaupt nicht werten. Du kannst dir auch eine Treppe vorstellen oder einen Berg, ist ganz egal. Da gibt es Menschen, die sind noch an der Talstation und andere sind an der Mittelstation. Und du bist durch Blut, Schweiß und Tränen ein Stück weitergekommen. Das macht dich nicht besser, das macht dich nicht erleuchteter. Aber wie wär's, wenn du denen, die da noch rumhangeln, einfach ein Seil zuwirfst und sagst, schau mal, hier geht's lang, ich helfe dir ein kleines Stück. Das kann in unserer heutigen Zeit ein Buch sein, ein Podcast sein, eine Instagram-Story sein, ein Blog sein, ein Seminarzentrum sein. Eben bei dem, was du da gefunden hast. Du musst nicht Olympionik im Schwimmen sein, um jemandem das Schwimmen beizubringen, ist überhaupt nicht nötig. Hast du Seepferdchen, kannst du besser schwimmen als Nichtschwimmer. Hast du Bronze, kannst du dem Seepferdchen was beibringen. Und das hilft so viel, weil wir immer, ja, was, oh, ja, ich bin aber nicht Laura Marlina Seiler, ich bin aber nicht Maxim Mankiewicz. Da musst du gar nicht sein. Es gibt Menschen, die hören dir viel lieber zu als denen, auch wenn die total toll sind. Das heißt, mit anderen Worten, für jeden, der hier zuhört, wenn du in dir spürst, boah, ich muss das an andere weitergeben, ist der Zeitpunkt jetzt. Warum? Winter is coming. Und damit meine ich nicht den Winter hier in unserer Jahreszeit, sondern ökonomischer und emotional verhärteter Winter bei so vielen Menschen. Und wenn du ein bisschen aufgeweckt bist, sei du der Circle Breaker in deiner Familie und mach's Licht. Es braucht ein Familienmitglied in jeder Familie, der in der dunklen Höhle das Streichholz anzündet. Nur ein Streichholz reicht und du ziehst deine gesamte Familie aus dem Dreck. Wirtschaftlich, emotional, einer reicht. Und wenn es deine Familie nicht hören will, dann bildet sich eine neue Familie um dich rum. Das ist einer der Dinge, die ich gelernt habe. Sag der Welt, wo du hin willst. Andere stellen sich schützend um dich herum. Wird das jedem gefallen? Nö. Ist auch nicht nötig.
Ja, aber auch das, was man heute macht, gefällt nicht jedem. Ne? Das ist ja, ja, finde ich immer so faszinierend, dass wir oft versuchen, uns dann zu verstellen. Und ne, dann, wenn wir uns verstellen, dann gefallen wir aber wieder einer anderen Sorte Menschen nicht. Ne? Und aber am Ende uns selbst eben auch nicht. Und das finde ich immer.
Du kannst mit einem veganen Eiswagen durch Berlin fahren und Eis an Kinder verschenken. Da werden Leute sagen, oh Gott, wie grauenvoll, das macht der nur um keine Ahnung was. Also das ist.
Da ist ja trotzdem Zucker egal. Drin.
Ja, genau. Es ist egal, was du tust.
Ja, wirklich.
Was ich aus Erfahrung sagen kann, und das ist eine Entscheidung, die muss jeder treffen, wenn du dich in das Auge des Hurrikans stellst und Dinge anprangerst, auch in unserer Gesellschaft, in unserer. Ich sage zum Beispiel oft laut, alle Systeme, die von Menschen gebaut wurden, können von Menschen wieder abgebaut werden. Jedes. Schule, Wirtschaft, alles kann von Menschen wieder umgebaut werden. Wir haben es ja auch gebaut. Wenn du sowas laut sagst, kriegst du auch mal richtig einen ab von den Institutionen, die das erhalten wollen. Und da bin ich überhaupt nicht böse, war ich lange, weil jeder Organismus will sich selbst erhalten. Jede Politik, jede Partei, jede Regierung, jedes Ökosystem will sich selber erhalten. Und wenn du dagegen gehst und wenn du eine Alternative hast, ich meine, schau mal, was in Deutschland los ist, die Heilpraktiker sollen abgeschafft werden, Hebammen kriegen keine Versicherung mehr. Es ist alles so irre und so perfide. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wir wollen ja nicht hier gecancelt werden direkt, wenn wir es hochladen. Und viele akzeptieren das bis zu einem Punkt, wo sie eben selber merken, und jetzt sind wir bei dem Rebellion-Buch, wo sie merken, nee, das geht so nicht mehr. Ich mache jetzt meinen Mund auf. Das ist genug. Und wie auch immer das in deinem Leben ist, zu welchem Thema auch immer, können wir gemeinsam umbauen. Ne? Nutze dazu deine Stimme. Das ist das Werkzeug, was du geschenkt bekommen hast, ist deine Stimme. Du wirst von denen überrannt, die den Mund aufmachen. Das ist im Büro so, das ist bei deiner Arbeit so, die werden promoted, die den Mund aufmachen. Ich weiß, du weißt mehr, wenn du hier zuhörst. Ich weiß, dich kotzt das an. Das ist ein Fakt. Deshalb gibt es eine Sache, die du lernen musst. Und das ist Kommunikation. Kommunikation nach außen, innen nach außen kehren. Weil ansonsten rennt die Welt an dir vorbei. Und die wenigsten können das, weil die wenigsten gelernt haben, wie das geht. Weder in der Schule noch sonst irgendwo. Und da lade ich einfach ein, wenn ihr euch neben so vielen Themen mit einer Sache beschäftigt, die dein Leben verändert, ist es immer das Aussprechen der inneren Wahrheit, also Kommunikation.
Lernt man das auch bei dir in der Ausbildung? Also ist das ein Schwerpunkt auch?
Das ist der Schwerpunkt. Wir machen eine Jahresausbildung, wo wir 6 Monate die innere Arbeit machen. 6 Monate ist echt lang, deshalb ist das auch nicht für jeden was. Das heißt, wir räumen 6 Monate den Keller aus, um dann zu schauen, okay, was ist das Thema, was ist die Nische, was ist die Geschichte in deinem Leben, die es jetzt wert ist, nach außen zu tragen. Und dann bauen wir daraus 6 Monate deine Zukunft im Sinne von einem Businessmodell, was du aus deiner Profession oder aus deiner Geschichte dann mit anderen teilen kannst. In der Multimilliarden-Euro-Industrie der Erwachsenenbildung, die immer weiter wachsen wird, weil immer mehr Menschen Interesse haben, natürlich daran, sich zu bilden, abseits von Institutionen. Ich meine, das ist jetzt wieder Gesellschaftskritik, also, aber es ist ja nur ein Fakt. Mehr Menschen gehen zu denen, die es gemacht haben und weg von Menschen, die nur darüber reden. Und das machen wir eben ein ganzes Jahr lang. Und das ist für diejenigen, die dieses Sendungsbewusstsein in sich fühlen, die merken, boah, ich kann das nicht mehr wegdrücken. Da ist irgendwas in mir, das muss raus. Und da kannst du einen Wochenendkurs belegen, also wo du sagst, so, ich mache jetzt mal ein Wochenende Chakra mit Ballons, kannst du machen. Das hilft dir, dich zu kauen vielleicht. Oder du kannst halt the groundwork machen, sagt man das ja. Also Stein auf Stein auf Stein auf Stein legen. Und das dauert bei uns eben ein ganzes Jahr. Wir machen das in kleinen Gruppen, à 12 Personen. Und die sind dann für ein Jahr quasi deine Familie, deine Peer Group. Und dann kommst du da, ich sage immer, metamorphisiert raus. Also wenn die Raupe zum Schmetterling sagt, sag mal, wo warst du denn? Ja, ich habe mich entwickelt, das ist ja Lauf der Natur. Das werden dann deine Freunde und Bekannten sagen. Genau, das ist so, das ist das, wo mein Lebensfokus drauf liegt. Und ich mag noch dazu sagen, Julia, du kennst dich wahrscheinlich auch aus einer Welt, eine Bühne nach der anderen. Ich mache so gut wie gar keine Keynotes mehr. Ich brauche auch keine Anerkennung. Ich brauche kein Geld. Ich hätte vor 2 Jahren auch einfach aufhören können, mich auf mein Dach in Zypern legen, in einen Pool. Aber durch diese Dark Night of the Soul habe ich eben gemerkt, es ist meine Aufgabe, das jetzt an andere weiterzugeben. Und diesem Ruf folge ich eben auch, weil ich weiß, was es in Menschen auslöst. Und da bin ich super, super happy mit. Also weniger mit weniger Menschen, anstatt höher, schneller, weiter und von einer Bühne auf die andere springen.
Ja, aber tiefer. Ne?
Tiefer, ja. Wie dem Baum halt. Erstmal die Wurzeln angucken.
Aber das heißt, also erstmal zum Glück liegst du nicht auf deinem Dach auf Zypern.
War ich auch manchmal, aber nur ein paar Wochen im Jahr.
Und ja, gibst das weiter, was du ja auch in den letzten Jahren für eine Transformation durchgemacht hast. Das war jetzt nämlich auch meine Frage, so die Ausbildung, ist die für Menschen, also es gibt ja, wir haben ja eben das Beispiel gemacht bei mir, da wissen Menschen, ja okay, genau das Thema will ich machen, die haben das schon. Das heißt, so wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, ist es eher auch so, erstmal auf die Suche gehen, was könnte mein Thema sein, oder wenn du sagst, das erste halbe Jahr schauen wir erstmal und dann verwandeln wir das in, wo soll es hingehen, ne? Was ist hinter der Tür, so verstehe ich das.
Genau. Es ist für die, wo innen was brodelt, die das Gefühl haben, da geht noch mehr, das ist noch nicht alles, die spüren das auch so und die haben aber noch keinen Weg gefunden, das nach außen zu tragen. Das ist also Typ 1, Typ 2 ist, ich weiß schon, was es ist, ich krieg's aber nicht alleine auf die Straße. Die meisten, bin ich ganz ehrlich, sind Suchende und Helfende und finden das auf dem Weg in dem Jahr. Und das ist ganz, ganz spannend, weil es oft Nuancen auf der Lebenslinie gibt, die sind von außen vollkommen klar. Also ich mag euch noch ein Geschenk mitgeben. Stellt euch mal vor, jemand würde im Kino sitzen und deinen Lebensfilm anschauen, inklusive dir als Hauptfigur und den Nebencharakteren und so dein Leben. Was ruft das Publikum dir in die Leinwand zu, was du jetzt als nächstes tun musst? Also mit anderen Worten, wer ist der Mörder? Wer ist der Energiefresser? Wer ist der Supporter in deinem Leben? Und das können Menschen oft nicht selber, weil sie ja in dem Film sind. Und die Ausbildung ermöglicht dir ein Jahr lang mit einer Peer Group von Menschen, die und Coaches und Trainer, die dein Leben anschauen, das ist dein nächster Schritt. Und die Leute kommen ja vollkommen verändert daraus. Ist aber auch nicht für jeden. Warum? Das zweite Gesetz der Perturbation: Wenn die Kohle zum Diamanten wurde oder das Maiskorn geploppt ist, ist das nicht revidierbar, nicht umkehrbar. Und das wird nicht jedem gefallen. Weder deiner oft der Familie nicht, Freunden nicht, Bekannten nicht, weil du bist jetzt nicht mehr manipulierbar. Dahinter versteckt sich auch noch die finanzielle Freiheit. Manche sagen, boah, das wäre ein Traum, wenn ich nur die linke Seite der Speisekarte lesen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das so der Traum ist bei vielen, weil viele finden es genau gut so, wie du bist. Wenn du aber in dir fühlst, ey, ich muss was verändern, also eben nicht kann, sondern das geht jetzt nicht mehr so, dann ist das richtig für dich. Und das sind ein paar hundert Leute, nicht Tausende, ein paar hundert, ein Jahr. Und da gibt es, du musst mal überlegen, wir haben 54 Live-Calls, 54. Das ist richtig viel. Und Live-Elemente, wo wir uns treffen, alle. Das Commitment musst du erstmal mitbringen. Das ist das, was ich dir geben kann. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? I don't know.
Ja. Ja, spannend. Ich packe den Link zur Ausbildung auf jeden Fall in die Shownotes, sodass jeder mal da, der gerade sich sehr an. Aber ich finde auch, ne, wenn du so erzählst, ich glaube, die Menschen, für die das richtig ist, die spüren das auch schon in dem Moment. Für alle Neugierigen.
Genau.
Und manchmal brauchst du
ja
vielleicht noch ein bisschen Zeit oder so, bis der Mut aufkommt, sowas zu machen. Aber ja, mega schön. Ich freue mich, dass du das machst. Wie gesagt, ich freue mich, dass du nicht gesagt hast, ich höre auf und leg mich in die Sonne nach Zypern und mach sonst nichts mehr, sondern dass du ja deinem Ruf gefolgt bist und auch, dass du so auch mutig warst, weil du hast es ja vorhin auch gesagt, du hast ja auch ein bisschen eine andere, ne? Du bist natürlich immer noch du, aber du hast ja auch eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und auch das, ja, braucht Mut, weil auch da ist es ja so, dass dann nicht mehr jeder mit dir was anfangen konnte, der früher was mit dir anfangen konnte.
Total.
Vielleicht. Und,
also auch nach
aber
meinem
dafür.
Spirit, ja, Entschuldigung.
Nee, gerne. Nee, spreche ich gerne.
Nach meinem quasi spirituellen Outing, wenn ich das mal so nenne, klar gibt es Leute, die sagen, lass saufen gehen. Nochmal, ich bin ja kein Engelsknabe geworden, kann man auch mal machen. Ich liebe das, ich liebe Glas Rotwein, ich liebe im Schaukelstuhl zu sitzen. Aber ich liebe eben auch Tiefe und ich kann mich nicht mehr abkoppeln von einer spirituellen Welt und universellen Gesetzen, die da sind, ob mir die gefallen oder nicht. Und da bin ich auch bereit, dann zu sagen, du gehst den Weg, ich gehe den Weg, beide werden glücklich. Ich bin nicht hier auf diese Welt gekommen, um andere Menschen in meinem Umfeld mitzuziehen. Ich kann lieber mit einem kleinen Licht in der Familie sein und den Weg zeigen, ohne zu blenden. Und das ist ein schönes Symbol, finde ich, für viele, die hier zuhören, die einfach sagen, okay, ich gehe eben meinen im Vergleich zu niemandem sonst. Und das habe ich eben auch gemacht. War das mutig? Mit Sicherheit, weil eben auch Leute dann gesagt haben, ich kann mit der neuen Version von dir, mit deinem Meditieren und deinem Kloster und deinem, ich zitiere Scheiß Ayurveda, nichts anfangen. Und das ist vollkommen in Ordnung so.
Ich war letztens mit einer Bekannten, die kenne ich gar nicht so gut, im Essen. Und die hat aber was gesagt, das hat mich auch lange beschäftigt. Die hat gesagt, weißt du, die meisten Freunde in deinem Leben hast du, wenn du die schlechteste Version von dir selbst bist.
Ja,
Und
geiler Satz.
ja, und das hat mich echt lang oder beschäftigt mich auch immer noch, ne? Dieses, Ja, wenn wir eben diese Masken tragen, uns allen recht machen und einfach uns verbiegen, damit wir geliebt werden und eigentlich nicht das machen, was
Ja.
wir wollen. Und wenn wir anfangen, das zu machen, was wir eigentlich machen möchten
Ja.
oder spüren, dann separiert sich halt erstmal viel. Aber ich bin auch der Meinung, dass auch wieder ganz viel dazu kommt. Das ist dann auch eine Transformationsphase, ne? Das ist, ja, berührt dann einfach andere Menschen, die damit
Genau.
in Einklang sind, ne? Ja.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Weg ist ganz oft alleine. Ganz, ganz oft und ganz viel alleine sein und das auch auszuhalten. Also dieser Satz ist magisch, den du gerade gesagt hast. Mit der schlechtesten Version deiner selbst ziehst du die meisten Leute an. Ich war früher derjenige, der im Club alle eingeladen hat, alle Cocktails bezahlt. Warum? Dann war ich ja der Hero für einen Abend. Und das aus sich herauszuziehen, im Wald zu sein, Fokus auf meine Kinder und auf meine Bonuskinder und auf meine Beziehung zu legen, das natürlich gefällt das nicht jedem. Und dann damit aber für sich auch okay und im Reinen zu sein, das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ja.
Ja, toll. Schön, dass du den Weg eingeschlagen hast und dass du ihn auch teilst, auch hier mit meinen Hörern und mit mir, weil ich das ja braucht es ja auch einfach auch als Inspiration, um vielleicht eben auch selber mutiger zu werden. Deswegen vielen, 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 vielen Dank für dein Sein, für das schöne, inspirierende Gespräch, für deine Ehrlichkeit, deine Verletzlichkeit, die du auch zeigst. Danke, Tobias.
Danke dir. Und ich danke euch, dass ihr mir das wertvollste Geschenk geschenkt habt und das ist Zeit. Danke fürs Zuhören.
Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit dem lieben Tobias für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer sehr, wenn du den Podcast zum einen abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du dem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, weil mir das einfach hilft, dass mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und natürlich auch, wenn du den Podcast an deine Mitmenschen weiterempfiehlst. Und jetzt zum Schluss nochmal der kleine Reminder. Am Sonntag, den 12. April um 10 Uhr, findet wieder mein Wunder-Workshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst statt. Und du kannst dir jetzt für kurze Zeit noch einen kostenfreien Platz sichern. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du live mit dabei bist, weil ich es liebe, mit euch live auch in den Austausch zu gehen. Wenn du aber um diese Uhrzeit keine Zeit hast, dann kannst du dich trotzdem gerne anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und anmelden kannst du dich unter dem Link in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Oder komme ich auch gerne bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Ja, und dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.